ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. US-Präsident Obama sagt den Terrormilizen des Islamischen Staates den Kampf an. Amerika ist wieder Weltpolizist, wenn auch wider Willen. Unsere Tagesthemen. Obama setzt auf neue Strategie gegen den Islamischen Staat. Außerdem, Liberia droht an der Seuche Ebola zu zerbrechen. Und Abschied von der Fernsehlegende Blackie Fuchsberger. Dass Barack Obama sein Land auf einen Krieg gegen den Terror einschwören würde, das hätte vor noch gar nicht allzu langer Zeit niemand für möglich gehalten, am wenigsten wohl er selbst. War Obama doch angetreten, um die Kriege in Irak und in Afghanistan zu beenden. Doch nun ordnete Obama weitere Luftschläge im Irak an und sieht sich sogar gezwungen, auch in Syrien gegen die brutalen Milizen des Islamischen Staates vorzugehen. Dabei wiederholt er wie ein Mantra, dass kein US-Soldat irakischen Boden betreten werde. Dies solle kein neuer Irakkrieg sein. Doch was ihn mit seinem Vorgänger mindestens verbindet, ist die Ungewissheit, wie lange dieser Krieg andauern wird und ob der überhaupt zu gewinnen ist. Tina Hassel über eine historische Rede an einem historischen Tag.
Im ganzen Land ist Halbmast geflaggt. Amerika gedenkt der Opfer des 11. September. Ausgerechnet der Präsident, der Kriege beenden wollte, bereitet sein Land auf eine neue riskante Mission vor, mit einer weitreichenden Kampfansage. Wir werden diese Terroristen, die unser Land bedrohen, jagen, wo immer sie sind. Ich werde nicht zögern, die IS-Miliz im Irak und auch in Syrien anzugreifen, denn das ist eines meiner wichtigsten Prinzipien. Wer Amerika bedroht, der ist nirgends vor uns sicher. Gleich mehrfach hat Obama entschieden Bodentruppen ausgeschlossen. Er setzt auf Luftschläge und Drohnen. Doch ohne starke Unterstützung vor Ort lässt sich die Terrormiliz nicht bekämpfen. Dafür schickt er 475 zusätzliche Spezialkräfte in den Irak. Nicht für Kampfeinsätze, sondern zur Ausbildung irakischer und kurdischer Truppen. Die moderate syrische Opposition soll nun doch bewaffnet werden. Lange hatte Obama dies abgelehnt, aus Angst, die Waffen könnten in falsche Hände geraten. Jetzt, wo das Chaos noch größer ist, will er davon nichts mehr wissen. Vor zwei Jahren hat das gesamte Sicherheitsteam, darunter auch die damalige Außenministerin Clinton, den Präsidenten gedrängt, die moderate Opposition in Syrien zu bewaffnen, auszubilden und auszurüsten. Er hat sie alle abblitzen lassen. Obama will keine Armeestiefel am Boden, sollen denn Männer in Turnschuhen gegen die Terroristen kämpfen? Wir brauchen starke Verbündete an der Front. Im Kongress reagiert man zurückhaltend. Noch ist unklar, ob die Abgeordneten die 500 Millionen Dollar genehmigen, die Obama für die Ausbildung moderater Kämpfer beantragt hat. Und selbst Demokraten versuchen, eine Abstimmung über die umstrittenen Luftschläge in Syrien herauszuzögern bis nach den Kongresswahlen. Viele fragen, brauchen wir eine neue Abstimmung? Nein, wir glauben, der Präsident hat auch so alle Vollmachten, um durchzuführen, was er angekündigt hat. Derweil bemüht sich Außenminister Kerry um arabische Partner. Dass Saudi-Arabien bereit ist, moderate syrische Kämpfer auf eigenen Militärbasen auszubilden, gilt als Erfolg. Sprachlich versucht Kerry betont abzurüsten. Krieg ist das falsche Wort für das, was wir wollen. Aber natürlich brauchen wir militärische Aktionen und die sind gefährlich. Doch das ist notwendig für die Sicherheit unseres Landes. Kein Krieg also, nur Terrorabwehr. Selbst Obama mag daran wohl nicht glauben. Und die Mehrheit der Amerikaner, gut 70%, steht hinter den Luftschlägen.
Und den neuen Kurs des amerikanischen Präsidenten im Irak kommentiert Isabel Shayani vom Westdeutschen Rundfunk.
Ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt. Am Vorabend von 9/11 spricht der Präsident so, wie er eigentlich nie reden wollte, wie die softe Ausgabe von Ex-Präsident Bush, sozusagen ein Bush für Arme. Der Kern bleibt damals wie heute. Wenn Amerika selbst, also seine Bürger oder das Staatsgebiet, angegriffen werden, dann gibt es keinen sicheren Ort mehr für den Feind. Aber was sagt er denn eigentlich nicht? Erstens, Er sagt nichts zu dem brutalen Bürgerkrieg, in dem IS ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern auch das Zögern des Westens diese Radikalisierung mit gefördert hat. 200.000 Tote, 10 Millionen Menschen auf der Flucht. Gegen zwei US-Journalisten zählen Menschenleben eigentlich verschieden viel? Zweitens, er sagt nur einen Satz zur UNO, der Organisation, die ja eigentlich für den Frieden zuständig ist. Und er sagt keinen Satz zu dem Recht, was es regelt, nämlich dem Völkerrecht. Aber es ist falsch, die UN nicht viel stärker von Anfang an mit einzubeziehen. Und drittens, er sagt nichts zu der Zukunft der Region, keine Strategie, man könnte auch sagen, keine Politik. Er setzt nur Pflaster auf die miese Wunde IS. Dabei ziehen in Syrien ja ganz andere Regionalmächte die Fäden, zum Beispiel der Iran, zum Beispiel Saudi-Arabien. Wie die USA mit ihnen umgehen soll, sagt Obama nicht. Am Abend des 11. September geht es also nicht nur um die Sicherheit von US-Bürgern. Es geht um entsetzlich viele Menschenleben. Die sollte der Präsident im Kopf haben. Denn er heißt ja Obama und nicht Bush.
Isabel Shayani kommentierte: Barack Obama hatte seinen Gegner, die IS-Terroristen, lange unterschätzt. Denn bevor die Amerikaner sich vor einem Monat entschlossen, im Irak einzugreifen, hatten die mordenden Kämpfer des Islamischen Staates längst eine Flüchtlingskatastrophe ausgelöst. Mittlerweile fliehen 1,6 Millionen Menschen vor dem IS. Vor allem Christen und Jesiden wissen nicht, wo sie jetzt leben sollen. Allein in diesem improvisierten Flüchtlingscamp in der nordirakischen Stadt Sako in der Nähe der türkischen Grenze sind 31.000 Jesiden untergebracht. Sie haben jetzt immerhin das Allernötigste, einen Platz zum Schlafen. Doch auch wenn das Leben der Flüchtlinge nicht mehr unmittelbar bedroht ist, sicher fühlen sie sich hier im Irak nicht mehr. Martin Weiß.
Seit 3 Wochen gibt es das Flüchtlingslager für Jesiden in Sako im Nordirak und jetzt ist es schon wieder zu klein. Das türkische Technische Hilfswerk hat die Zelte und Container hergebracht und sorgt auch für das Essen und die Organisation. Die Türkei will offiziell nicht, dass noch mehr Flüchtlinge ins Land kommen, baut deshalb Lager im Irak. Familie Hassan ist vor wenigen Tagen aus den IS-kontrollierten Shingalbergen hier angekommen. Die Tochter leidet an einer Nierenkrankheit und braucht dringend ärztliche Hilfe. Aber noch läuft hier alles auf Notprogramm. Türkische Ärzte übernehmen die Erstversorgung. Im Shingalgebirge war alles schlimm. Mein Sohn, meine Schwiegertochter und die 3 Enkel wurden von der IS entführt. Sie kamen mit einer Liste, auf der stand, wer mit der kurdischen Peshmerga zusammengearbeitet hat. Wir mussten fliehen, konnten nichts mitnehmen. Aber hier im Irak haben sie noch immer Angst und wollen am liebsten weiter in die Türkei. Und so versuchen viele, über die grüne Grenze ins Nachbarland zu flüchten. In langen Flüchtlingstrecks gehen sie zusammen den beschwerlichen Weg über die Berge. Bei ihrer Flucht konnten sie nur schnell packen, das Nötigste mitnehmen und manche nicht mal das. Und wer seinen Pass vergessen hat, wird von den türkischen Grenztruppen gestoppt. Seit 4 Tagen sind wir unterwegs. Wir dachten, die türkische Regierung wird uns helfen. Aber da gab es nichts, kein Wasser, nichts zu essen. Nach 10 Verhandlungen haben die türkischen Grenzsoldaten Mitleid und lassen auch die ohne Pass durch. Langsam geht es hinunter in den türkischen Grenzort Roboski. Viele der Flüchtlinge sind zwar froh, hier zu sein, würden am liebsten aber gleich weiter nach Europa, wo schon viele Jesiden leben, erzählen sie. Mein Bruder wohnt in Deutschland und am liebsten würde ich auch dorthin. Zurück? Auf keinen Fall, denn dort im Irak sind wir umzingelt von Arabern, die zum Teil mit der IS zusammenarbeiten. Vertreter der örtlichen kurdischen Partei kümmern sich um die ankommenden Jesiden, verteilen Decken und Lebensmittel und von hier aus auch die Kranken und Verletzten in ein Behelfskrankenhaus. Schickt bitte sofort einen Krankenwagen, sagt dieser Helfer am Telefon. Eine Patientin muss dringend an die Dialyse angeschlossen werden. Das Behelfskrankenhaus ist für Schwerverletzte nicht eingerichtet. Ein sauberes Bett, einen frischen Verband und ein bisschen psychische Betreuung, das bekommen die Flüchtlinge. Aber das ist ja schon was, nach dem, was die Menschen durchgemacht haben, an Gräueltaten der IS und nach einer 3-wöchigen Fluchtodyssee.
Die Bundesregierung plant offenbar ein Verbot der Terrororganisation IS in Deutschland. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung könnte es bereits morgen in Kraft treten. Ja, dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Das Verbot umfasst auch die Symbole der Terrororganisation Islamischer Staat. So soll zum Beispiel die schwarze Fahne nicht mehr gezeigt werden dürfen. Bund und Länder begründeten dies damit, dass die Miliz von Deutschland aus unterstützt werde. Eine Einstufung als ausländische terroristische Vereinigung sei das aber noch nicht. Nach rund zwei Wochen in den Händen von Islamisten sind die in Syrien entführten UN-Blauhelm-Soldaten wieder frei. Die 45 Soldaten von den Fidschi-Inseln wurden heute UN-Mitarbeitern übergeben. Die Männer waren auf der syrischen Seite der Golanhöhen von der islamistischen Al-Nusra-Front verschleppt worden. Die Blauhelm-Soldaten überwachen auf den Golanhöhen die Pufferzone zwischen Syrien und Israel. Die neuen, schärferen Sanktionen der EU gegen Russland sollen morgen in Kraft treten. Das hat Ratspräsident Van Rompuy bestätigt. Ausdrücklich betonte er, die Strafmaßnahmen würden wieder aufgehoben, sobald Moskau die Umsetzung des Ukraine-Friedensplanes substanziell unterstütze. Ende des Monats werde man eine erste Bilanz ziehen. Die neuen Sanktionen sollen russische Entscheidungsträger ebenso treffen wie staatliche Banken, Energie- und Rüstungskonzerne. Zeitgleich mit der EU wollen morgen auch die USA weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau in Kraft setzen. Bei einer Massendemonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens sind in Barcelona hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Dabei formierten sie sich im Stadtzentrum zu einem riesigen Victory-Zeichen und forderten ein Referendum über die Loslösung der Region von Spanien. Die Zentralregierung in Madrid weist dies als illegal zurück. Beobachter rechnen damit, dass das spanische Verfassungsgericht die Abstimmung nicht zulassen wird.
War es ein tragischer Irrtum? Verwechselte Oscar Pistorius seine Freundin mit einem Einbrecher? Oder handelte er in voller Absicht, als er vor einem Jahr 4 Schüsse auf eine geschlossene Toilettentür abfeuerte und seine Freundin tötete? Über diese Fragen diskutiert im Moment ganz Südafrika, doch beantworten muss sie eine Frau. Die Richterin, die das Urteil morgen verkünden wird, aber heute schon in ihrer Urteilsbegründung eines ausschloss. Dass Südafrikas ehemaliges Sportidol einen Mord begangen hat. Wird es am Ende heißen für den Angeklagten? Uli Neuhoff berichtet.
Äußerlich zeigt Oscar Pistorius keine Regung, aber innerlich müsste er eigentlich frohlocken, als er das Gericht verlässt. 42 Verhandlungstage deutete vieles darauf hin, dass er wegen Mordes an seiner Freundin verurteilt würde. Doch dann verwirft die Richterin überraschend den Vorwurf des Mordes. Wie hätte der Angeklagte vorhersehen können, dass der Schuss, den er abfeuerte, das Opfer töten würde, sagt die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Subjektiv konnte er nicht vorhersehen, dass er die Person hinter der Tür töten würde, ganz besonders nicht seine Freundin, von der er glaubte, sie sei im Schlafzimmer. Mitten in der Nacht hatte Pistorius am Valentinstag 2013 Geräusche aus dem Bad gehört. Einen Einbrecher hatte er vermutet, seine Waffe vom Nachttisch geholt und 4-mal geschossen durch die geschlossene Toilettentür. Das ist die Version von Oscar Pistorius. Kein Zeuge konnte die zweifelsfrei widerlegen, so sieht es die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Auch heute bricht Pistorius wieder zusammen, als die Todesschüsse erwähnt werden. Vor den Schüssen wollen Nachbarn einen lautstarken Streit gehört haben. Eindeutige Beweise gäbe es dafür aber nicht. Deshalb, so die Richterin, sei Vorsatz nicht zu beweisen. Und trotzdem. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ein vernünftiger Mensch mit den gleichen Behinderungen wie der Angeklagte in dieser Situation ebenfalls 4 Schüsse auf die Toilette abgefeuert hätte. Schuldig, ja, juristisch hat die Richterin Mord aber ausgeschlossen. Übrig bleibt ein viel geringeres Vergehen, Körperverletzung mit Todesfolge. Bei vielen ruft das Unverständnis hervor. Wenn du berühmt bist, kommst du mit allem davon. Und er meint, auch wenn du behindert bist, bist du ein Mensch, der Fehler macht. Aber jemanden zu töten kann niemals nur ein Fehler sein. Wenn der Kerl freikommt, weiß ich nicht, was noch alles passieren kann. Dann müssten doch alle Kriminelle so billig wegkommen. Für viele war der heutige Prozesstag eine Überraschung. In jedem Fall aber ein Erfolg für den Anwalt von Pistorius, der sich ein Lächeln nicht verkneifen kann. Der Mordvorwurf ist abgewendet. Das ist die wichtigste Nachricht an diesem 43. Prozesstag. Lebenslanges Gefängnis für Oscar Pistorius ist damit auch vom Tisch.
Als im März der erste Ebola-Fall in Westafrika bekannt wurde, da hat das hier bei uns kaum jemanden interessiert. Aus sicherer Entfernung hatten wir allenfalls gehofft, diese Epidemie könne schnell vorbeigehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Allein in Liberia sind noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit an Ebola zugrunde gegangen. Und das Schlimme ist, dass viele womöglich hätten gerettet werden können, wenn der Westen schneller reagiert hätte. Jetzt ist Liberia, ein ohnehin armes und vom Bürgerkrieg gezeichnetes Land, auf sich allein gestellt. Keiner darf raus, wichtige Lebensmittel kommen nicht mehr rein. Und sogar einige Hilfsorganisationen scheuen inzwischen den Weg in ein Land, das die Kontrolle über das tödliche Virus verloren hat. Shafakh Larai berichtet.
Dolotown, eine Kleinstadt in Liberia. Dieser Mann transportiert seinen kranken Sohn schon seit einem Tag in der Schubkarre. Anders ging es nicht. Eine Ambulanz ist nie in seinem Dorf angekommen. Der Sohn zeigt Symptome von Ebola, braucht dringend Hilfe. Doch nach der Tortur werden sie an der Krankenstation abgewiesen, alle Betten belegt. Ich fühle mich sehr, sehr schlecht. Seit 3 Tagen rufe ich einen Krankenwagen, aber niemand ist gekommen. Nicht mal ein Motorrad haben sie geschickt. Niemanden. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und geweint, weil ich meinen Sohn nicht einmal anfassen darf. Der Vater ist verzweifelt und die Hilfskräfte hilflos. Sie haben ihm ein ayurvedisches Entgiftungsmittel gegeben, das, was gerade da war. Aus dem ganzen Land kommen die Menschen in die Hauptstadt mit der Hoffnung, hier behandelt zu werden. Doch auch hier die Krankenstation völlig überlastet. Oft bleiben die Infizierten einfach vor den Kliniken liegen, sind zu schwach, um es nochmal woanders zu versuchen. Die haben hier draußen übernachtet und haben sich überall übergeben. Anstatt mit Ambulanzfahrzeugen zu kommen, bringen Taxis sie hierher. Die transportieren sogar Tote in Taxis. Das macht uns Angst. Die Hauptstadt Monrovia, eine Millionenstadt, besitzt gerade mal 6 Krankenwagen. Liberia droht unter der Last der Seuche zusammenzubrechen. Die Regierung selbst schlägt Alarm, befürchtet, dass der Staat kollabiert. Denn mittlerweile können selbst heilbare Krankheiten wie Lungenentzündungen nicht behandelt, normale Geburten nicht durchgeführt werden. Auch daran sterben immer mehr Menschen. Die Schulen haben geschlossen, Behörden teilweise auch. Der Staat bröckelt. Auf den Märkten steigen die Preise, es kommen kaum Waren an und immer weniger Käufer. Wir machen überhaupt kein Geschäft. Wir sitzen den ganzen Tag nur rum. Wir bitten unsere Regierung, die Preise zu senken, zumindest für Lebensmittel. Die Regierung aber wirkt hilflos, stellt nun ein Gebäude als neues Krankenhaus zur Verfügung. Hier will die Weltgesundheitsorganisation ab nächster Woche neue Infizierte aufnehmen, sagt die Mitarbeiterin, wenn denn bis dahin Matratzen und Medikamente ankommen. Und wohl wissend, dass auch diese Krankenstation nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein wird. Wir haben 300 medizinische Helfer ausgebildet. 150 Patienten wollen wir hier aufnehmen. Mit mehr Unterstützung könnten wir mehr tun. Dabei ist Geld gar nicht das Problem. Stiftungen und Regierungen versprechen Millionen. Doch es kommt nicht an. Es muss etwas passieren. Liberia liegt im Sterben.
Wie kann Ebola eingedämmt werden? Antworten auf diese und andere Fragen zu diesem Thema finden Sie auf tagesschau.de. Wir kommen nach Deutschland. Nach dem Eigentümerwechsel bei Karstadt bangen die Mitarbeiter nun um ihre Arbeitsplätze. Noch einmal Nachrichten mit Jan Hofer.
Der Aufsichtsrat der angeschlagenen Warenhauskette kündigte einen umfassenden Umbau an. Auch die Schließung verlustreicher Filialen werde dabei nicht ausgeschlossen, so das Unternehmen. Konkrete Beschlüsse seien aber noch nicht gefasst worden. Die Pläne würden jetzt mit den Gewerkschaften auf ihre Sozialverträglichkeit geprüft. Nach den Warnstreiks bei der Bahn könnten auf die Fahrgäste im Oktober längere Streiks zukommen. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL entscheiden darüber in einer Urabstimmung. Das hat der GDL-Vorstand beschlossen. Bis zur Auszählung der Stimmen am 2. Oktober soll es keine weiteren Warnstreiks geben. Die Fronten im Tarifstreit mit der Bahn sind verhärtet. Die GDL fordert unter anderem 5% mehr Geld und will dies auch für andere Berufsgruppen wie Zugbegleiter durchsetzen. Morgen kommen die EU-Finanzminister zu Beratungen in Mailand zusammen. Das schwache Wachstum dürfte dabei ebenso Thema sein wie die niedrige Teuerungsrate im Euroraum. Sie hatte zuletzt Deflationsängste geschürt. Das hat auch den Chef der französischen Zentralbank auf den Plan gerufen. Mehr dazu jetzt von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Heute vor einer Woche hat die Europäische Zentralbank mit der quasi Abschaffung der Leitzinsen überrascht. Heute nun legte ein EZB-Ratsmitglied nochmals nach. Zitat, um unser Inflationsziel von 2% im Jahr zu erreichen, mussten wir den Euro drücken, sagte EZB-Ratsmitglied Noyer, der zugleich auch Chef der französischen Notenbank ist. Aber mehr noch. Und wir müssen den Euro weiter drücken. Zitat Ende. Der Grund? Unter anderem die neuesten Inflationsdaten aus Frankreich. Paris meldet heute für den August einen Inflationswert von 0,5%. Das ist der tiefste Stand seit 5 Jahren. In Deutschland liegt die Teuerungsrate mit 0,8% auf einem 4-Jahrestief. Die EZB wird unter diesen Umständen wohl weitere Maßnahmen ergreifen.
Die Börsendaten. Der DAX ist mit leichten Verlusten bei 9.691 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones verlor 0,1% und schloss bei 17.049 Punkten.
Und wir gehen jetzt ein bisschen in die Höhe, nämlich auf 15 bis 50 Kilometer über der Erde in die Stratosphäre. Über die gab es nämlich in dieser Woche eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Das Ozonloch soll sich bis 2050 wieder weitgehend schließen. Unglaublich, hatten uns doch immer wieder viele gewarnt, dass sich die Schutzschicht der Erde nie wieder erholen würde. Doch das weltweite Verbot von FCKW-Treibmitteln hat offenbar gewirkt. Wie gern würden wir uns jetzt einen Moment der Freude gönnen darüber, dass der Mensch offenbar doch lernfähig ist, wäre da nicht auch noch die schlechte Nachricht. Juri Sonnholzner.
Wie sollten wir damals nur ohne sie auskommen? Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoffe, sie waren in den 80er Jahren überall in unserem Alltag. In Schaumstoffverpackungen, in Spraydosen und vor allem im Kühlmittel von Kühlschränken. Zu Hochzeiten wurden 1 Million Tonnen FCKW im Jahr hergestellt. Wie sollte dieser gewinnbringende Markt gestoppt, wie eine ganze Welt zur Abkehr gebracht werden? Es war möglich. Das Klimaprotokoll von Montreal brachte den Durchbruch. Eine gemeinsame Anstrengung der Weltgemeinschaft. Das war 1987. Nun, ziemlich genau 27 Jahre später, baut sich die Ozonschicht wieder auf.
Das Montrealer Abkommen war tatsächlich eine Erfolgsgeschichte, wie wir das jetzt sehen in den Messungen. Das Ozonloch heilt. Damals hatte sich die Staatengemeinschaft 5 vor 12 darauf verständigt, den Ausstoß von FCKWs zu begrenzen und tatsächlich auf runterzufahren. Jetzt sehen wir das Ergebnis, das Ozonloch heilt.
Aus Montreal könnte die Welt doch lernen für das Problem Klimawandel, aber nein. Die Kohlendioxidkonzentration schnellt laut Vereinten Nationen auf ein neues Hoch. Der Treibhausgaseffekt gewinnt an Fahrt. Nicht nur die Atmosphäre leidet, auch die Weltmeere übersäuern, weil große Mengen der Treibhausgase auch in die Ozeane gelangen. Der Klimawandel verschlimmert sich. Industrie braucht Energie, pulvert Kohlendioxid in die Luft. Menschen brauchen Energie. Methan und Lachgas aus der Rinderhaltung oder dem Ackerbau befeuern die Klimaerwärmung. Wie einst bei FCKW ist die Gefahr erkannt, beim Klimawandel aber wird sie nicht gebannt. Die vergangenen Weltklimagipfel ermüdeten, weil sie ergebnislos blieben. Der Grund?
Beim Klimawandel haben wir es mit einem unendlich komplexen Problem zu tun. Nicht weniger als der Umbau der gesamten Weltwirtschaft ist notwendig und alle haben Angst dabei zu verlieren. Und das macht die Probleme politisch weniger oder macht dieses Problem politisch deutlich weniger handelbar.
Klimawandel und Ozonloch. Es sind unterschiedliche Probleme. Fachleute rufen aber dazu auf, sie mit derselben internationalen Geschlossenheit und Entschlossenheit anzupacken. Der Erfolg beim Ozonloch sollte dafür Mut machen.
Es gibt nicht viele Menschen, denen man nachsehen würde, wenn sie von sich behaupteten, sie wären genau die Richtigen für den Job des Bundespräsidenten. Er hat das mal gesagt, aber bei ihm war das keine Selbstherrlichkeit, sondern wahrscheinlich sogar ausgeprägter Realitätssinn. Denn Joachim Fuchsberger hatte sich mit über 100 Spielfilmen und 2000 Fernsehsendungen einen festen Platz in jedem deutschen Wohnzimmer gesichert. Ein charismatischer, ein bodenständiger und ein unermüdlicher Mann. In seiner selbstironischen Schnoddrigkeit hat er mal gesagt: Ich stehe jeden Morgen auf, hole mir die Zeitung, schlage zuerst die Todesanzeigen auf und wenn ich nicht drin stehe, ziehe ich mich wieder an. Heute ist Blackie Fuchsberger im Alter von 87 Jahren gestorben. Lisa Schore erinnert an ihn.
Joachim Fuchsberger hatte Humor.
Haben Sie eine präzise Vorstellung von dem, was Sie da unten zu finden hoffen?
Lord Dickham.
Auch wenn es um seine Person ging. Denn als gealterter Detektiv nimmt er sich in Der Wichser selbst auf die Schippe.
Darf ich sagen, welch große Ehre es für uns ist, Sie endlich einmal persönlich kennenzulernen. Den Mann, der ganz alleine den Zinker zur Strecke gebracht hat. Das war Heinz Drach.
Darf ich vorstellen, Mr. Newton, Deutsch und Geschichte.
Eine Parodie auf die Edgar-Wallace-Verfilmungen. Die Rolle des Inspektor Higgins schien ihm auf den Leib geschrieben. In Stuttgart geboren, nie einen Schulabschluss gemacht, probierte er zunächst alles aus und ging dann in den 50er Jahren zum Film.
Erstens stehe ich nie stramm, wenn einer am Abkratzen ist und gleichzeitig ein anderer so ein Blödsinn redet wie Sie.
Mit dem Dreiteiler 0815 wurde er als Gefreiter Asch bekannt. Als ewig jugendlicher Liebhaber bleibt er vielen Zuschauern unvergessen.
Jetzt müssen wir aber wirklich gehen, Thomas.
Da man mich in letzter Zeit immer fragt, wann ich denn endlich mal zu sterben gedenke und was ich auf meinem Grabstein haben will, habe ich gesagt, vielleicht wäre ganz schön das Wort, der wahre Kumpel. Weil Kumpel ist für mich der höchste Ausdruck für Verantwortung und helfen in einer Situation, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter, dann braucht man einen Kumpel.
Sie ist ein solcher Kumpel für ihn, seine Frau Gundula, fast 60 Jahre an seiner Seite. Vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens steht er 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Ein unbekanntes Flugzeug nähert sich. Soll er die Terrorgefahr als Stadionsprecher den Zuschauern mitteilen? Er entscheidet sich spontan dagegen und verhindert wohl eine Massenpanik. Mit Auf los geht's los feiert Joachim alias Blackie Fuchsberger auch als Showmaster große Erfolge. Bis in die 80er Jahre moderiert er die Sendung samstagabends in der ARD.
Ich habe ein wundervolles Leben gehabt, für das ich unendlich dankbar sein muss, weil ich ein paar Mal die Grenzen bereits überschritten hatte und wieder zurückgekommen bin und gesagt habe, ist doch eigentlich wunderschön auf unserer Welt.
Joachim Fuchsberger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Vor 3 Jahren mit dem Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk.
Der ganz persönliche Herzenswunsch heißt: Auf Wiedersehen.
Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Und das beschert uns, Carsten Schwanke, jede Menge Regen. Gilt das denn für alle?
Das gilt nicht für alle. Vor allem im Nordwesten und im Westen bleibt es in den nächsten 24 Stunden zumindest erst einmal trocken. Aber ganz aktuell haben wir Regen, wie die Regenradarbilder zeigen. Und zwar schiebt sich dieser Regen aus Osten, kommt zu uns herein. Es gibt hier im Süden noch einzelne Schauer, sogar restliche Gewitter, die aber nach Süden Richtung Alpen abziehen. Aber dieser Regen, den wir hier sehen auf den Radarbildern, der wird unser Wetter in der nächsten Nacht und auch morgen beeinflussen. Und zwar der Gestalt, dass wir in dieser Nacht weiteren Regen haben im gesamten Osten und Südosten, während es im Norden, Nordwesten und Westen oftmals klar oder nur leicht bewölkt bleibt. Vereinzelt bildet sich ein bisschen Nebel. Die Temperaturen gehen bei Aufklaren zurück auf 5 bis 9 Grad. Unter den Wolken ist es meistens milder mit 10 bis 12 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann mit einer Zweiteilung. Wir haben zum einen eine eher nasse Südosthälfte und eine trockene Nordwesthälfte. Hier gibt es zwar vorübergehend ein paar dichtere Wolkenfelder, aber insgesamt ist es hier trocken und oftmals scheint schon die Sonne und im Verlauf des Tages zum Nachmittag hin wird es hier dann wieder freundlicher. Die meisten Wolkenfelder können sich auflockern. Gucken wir auf den Regen, der stabilisiert sich und vor allem so in den Mittelgebirgen vom Bayerischen Wald, Oberpfälzer Wald rüber bis zum Schwarzwald wird es zum Teil kräftig regnen und dahinter reißt es in der Lausitz dann wieder auf. Der Himmel kommt, reißt auf, die Sonne kommt raus. Allerdings können sich dann zum Nachmittag und Abend hier nochmal einzelne Gewitter oder Regenschauer bilden, denn hier kommt eine ganz andere Luftmasse an, eine sommerliche Luftmasse. Deshalb steigen die Temperaturen dann morgen am späten Nachmittag an der Neiße sogar bis auf 24, vielleicht 25 Grad. Relativ angenehm ist es mit 20 bis 23 Grad bei Sonnenschein auch im Nordwesten, während wir im Dauerregen im Süden gerade mal 11 bis 13 Grad messen werden. Es ist morgen ein bisschen windig, vor allem im Norden. Speziell an der Ostseeküste kommt der Wind mit Stärke 5 bis 6 daher. Das Wochenende wird bestimmt von vielen Wolken, immer wieder etwas Regen, am Samstag vor allem in der Ostseeküste. Osthälfte, am Sonntag dann vor allem im Norden und im Nordwesten. Die Temperaturen bleiben allerdings relativ weit oben, bei oftmals leicht über 20 Grad. Kurz noch ein Satz zur nächsten Woche. Dort gibt es mehr.
Ups, und da war weg. Vielen Dank, Carsten, trotzdem für die Wettervorhersage. Ich empfehle Ihnen jetzt sehr gerne noch Reinhold Beckmann. Er diskutiert gleich im Anschluss mit seinen Gästen über das Thema Ebola und den verzweifelten Kampf gegen die tödliche Seuche. Um 0:45 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir verabschieden uns bis morgen. Tschüss.